He finally closed the door. I turned the lock, feeling more confused than before. What gives? I thought that you would love more. Now you're a coward, sure. Then he rings, look in his eyes. He loves you.
Einen Job als Werbetexter annahm, weil ich pleite war, fragte mich ein Kontakter, was Wonnegut für ein Name sei. Ich sagte, ein Deutscher. Er sagte, die Deutschen haben 6 Millionen meiner Vettern umgebracht. Sie wollen wissen, warum ich kein AIDS habe, warum ich nicht HIV-positiv bin, wie so viele andere Leute. Ich ficke nicht in der Gegend herum, so einfach ist das. Trout sagte, dies sei die Geschichte, warum AIDS und neue Sorten von Siff und Tripper und Bubo die Runde machen, wie wild gewordene Avon-Braterinnen. Am 1. September 1945, gleich nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, hielten Vertreter aller chemischen Elemente auf dem Planeten Trafamadore eine Konferenz ab. Sie waren zusammengekommen, um dagegen zu protestieren, dass einige ihrer Mitglieder in den Körpern großer, schlampiger, stinkender Organismen enthalten gewesen seien. So grausam und dumm wie Menschen. Elemente wie Polonium und Ytterbium, welche nie wesentlich in Menschen vorgekommen waren, verliehen trotzdem ihrer Empörung darüber Ausdruck, dass Chemikalien überhaupt in dieser Form missbraucht worden seien. Der Kohlenstoff, obschon verlegener Veteran zahlloser Massaker im Laufe der Geschichte, lenkte die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf die öffentliche Hinrichtung eines einzigen Mannes im England des 15. Jahrhunderts, des Verrats angeklagt. Er wurde gehängt, bis er fast tot war. Dann wurde er wiederbelebt. Dann wurde ihm der Unterleib aufgeschlitzt. Der Henker zog eine Schlaufe aus Eingeweiden daraus hervor. Er ließ die Schlaufe vor dem Gesicht des Mannes baumeln und versenkte sie und da mit einer Fackel. Die Schlaufe war immer noch mit den übrigen Innereien des Mannes verbunden. Der Henker und seine Helfer spannten 4 Pferde an, 1 an jedes seiner Glieder. Sie peitschten die Pferde und diese rissen den Mann in 4 ausgefranste Stücke. Die Stücke wurden an Fleischerhaken aufgehängt und konnten auf einem Marktplatz besichtigt werden. Man war laut Trout vor der Konferenz übereingekommen, dass keins von grässlichen Dingen berichten dürfte, die erwachsenen Menschen an Kindern verübt hatten. Mehrere Delegierte drohten, die Konferenz zu boykottieren, wenn von ihnen erwartet werde, bei so widerwärtigen Geschichten still zu sitzen. Was sollte denn das nun wieder? Was Erwachsenen angetan hatten, ließ keinen Zweifel daran, dass die menschliche Rasse ausgerottet werden sollte, sagte Trout. Bis zum Überdruss aufzuwärmen, was erwachsene Kinder angetan hatten, hätte aber geheißen, des Guten zu viel zu tun. Der Stickstoff weinte über seine unbeabsichtigte Hilfeleistung als Teil von KZ-Wächtern und Ärzten im Zweiten Weltkrieg. Das Kalium erzählte haarsträubende Geschichten über die spanische Inquisition. Das Calcium über römische Zirkusspiele und der Sauerstoff über Versklavung von Schwarzafrikanern. Das Natrium sagte, genug sei genug. Jede weitere Aussage heiße, Eulen nach Athen tragen. Es beantragte, alle in der medizinischen Forschung Verwendung findenden Chemikalien sollten, wann immer möglich, zusammenarbeiten, um die Entwicklung immer wirksamerer Antibiotika zu ermöglichen. Diese wiederum würden die Krankheitsorganismen zur Bildung neuer Sorten anregen, welche den Antibiotika gegenüber resistent seien. In 0,nix sagte das Natrium voraus, werde jede menschliche Krankheit, einschließlich Akne und Jucken im Schritt, nicht nur unheilbar, sondern tödlich sein, wie sie bei der Geburt des Universums waren. Frei von Sünde werden alle Elemente wieder sein. Das Eisen und das Magnesium unterstützten den Antrag des Natriums. Der Phosphor bat um Abstimmung. Der Antrag wurde durch Akklamation angenommen. Kilgore Trout befand an den Heiligabend im Jahre 2000 genau ein Haus weiter neben der Akademie der Künste, als Sultan Pepper zu seiner Frau sagte, man bekomme heutzutage seinen Kopf mit der Pinzette überreicht, anstatt auf einem silbernen Tablett. Trout konnte nicht hören. Er war durch dickes Mauerwerk von dem paraplegischen Komponisten getrennt, welcher sich gerade über die offenkundig Manie ausließ, Menschen mit Maschinen wetteifern zu lassen, die schlauer waren als sie selbst. Pepper stellte diese rhetorische Frage. Warum ist es so wichtig, dass wir uns alle mit einer solchen Raffinesse und so hohen Kosten demütigen lassen? So toll fanden wir uns doch sowieso nie.
Ey, ich finde, das ist eine sehr gute Einleitung. Vielleicht könntest du noch mal kurz sagen, was du gerade vorgelesen hast. Und zwar?
Aus dem Buch von Kurt Vonnegut, Zeitbeben. Übersetzt von Harry Rowold. Ja. Die Seiten 55 bis 58.
Ich finde, das ist auch gerade aufgrund dieser chemischen Elemente und ihrer Reaktion doch eine sehr gute Überleitung auch zu dem, was worüber wir heute sprechen wollen, das Gespräch mit Joachim Blank, der mit textiler Kunst arbeitet. Und wenn man mit textiler Kunst arbeitet oder auch mit Batik, dann ist es doch so, dass man dafür auch verschiedene chemische Substanzen berücksichtigen muss. Aber die Frage ist ja tatsächlich, vielleicht könntest du das kurz einleiten. Das ist ja jetzt, dass wir über textile Kunst reden, aber die hat noch, wenn man es genau nimmt, doch immer irgendwelche Verbindungen auch zu dem, was man in irgendeiner Art und Weise versucht, doch historisch einzubinden, möglicherweise.
Genau, also was die Elemente in dem Buch machen, Position beziehen gegenüber ihrer Entwicklung oder der Geschichte der Menschen. Was Ähnliches könnte man sagen, ist in der Ausstellung passiert.
Welche Ausstellung?
Weil unter den Titeln 1965 Sorry is Not Enough, Harry Dono und A Point of Light in the Dark von Joachim Planck und Ausstellung im Rahmen der Buchmesse mit dem Gastland Indonesien haben die Künstler eben Stellung bezogen zu ihrer eigenen Praxis, im westlichen Kunstkontext und südostasiatischen Kunstkontext und eben auch ihre eigene Praxis gegenübergestellt. Joachim Planck als Berliner Künstler, der in Indonesien unterrichtet, in der traditionellen Technik, Textilkunsttechnik Batik, und Harry Dono wiederum, der die westliche Kunst symbolisch und historisch analysiert, könnte man sagen, und hinterfragt, aber gleichzeitig auch politisch-kritisch arbeitet und eben an diesen aufklärerischen Dialogen arbeitet, die zu Themen der jüngeren indonesischen Geschichte Bezug nehmen.
Ja, okay, dann ja, rufen wir gleich mal dort an und spielen nochmal Young Man Dead.
Thank you. Felicia.
Wunderbar, wir hören dich. Perfekt.
Ja, schön, ich dich auch.
Ja, also wir sind hier auch, wie gesagt, bei Radio X, danke, im neuen Studio und müssen deshalb manchmal noch so ein bisschen die Technik testen. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall, können wir jetzt auch im Studio so rundherum laufen. ja, wir können ums Studiopult herumlaufen. Also eigentlich ist das gar nicht mehr schlecht, wenn man das kann. Wenn man irgendwie auf Sendung ist. Aber unabhängig davon, wir haben jetzt so eine kleine Einleitung gehabt und weil wir an diese Ausstellung auch erinnern wollten, 1965, Sorry is Not Enough und A Point of Light in the Dark, haben wir von Kurt Vonnegut kurz was vorgelesen und zwar, warte mal, jetzt muss ich okay, ausmachen. Nämlich Zeitbeben. Und das ist so lustig, weil da geht es in diesem Roman, also von Vonnegut, tatsächlich um die chemischen Elemente, die sich gegen die Menschheit verbündet haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust oder sagen wir nach der Shoah. Und am Montag ist ja wiederum auch der 9. November. Du bist an dem Felix Geburtstag hat. Das sind so verschiedene Zusammenhänge, die wir hier kurz mal erwähnen wollen, aber du bist in den 80er Jahren ja nach Berlin gegangen und hast eigentlich und arbeitest seitdem in Berlin, aber auch, aber du bist dann im Grunde, da bin ich mir nicht ganz sicher, in den 70ern oder auch schon in den 80ern nach Indonesien gegangen?
In den frühen 80ern bin ich das erste Mal nach Indonesien gereist. Ja. Die Vorgeschichte war die, dass ich im Zuge eines Kunsterzieherstudiums als Werkfach Batik belegt hatte. Und die Ausbildung damals war nicht so besonders berauschend und durch einen glücklichen Umstand habe ich den Rudolf Sment, der damals die Galerie Sment oder immer noch die Galerie Sment hat in Berlin, der hat mich eingeladen zu einer Batik-Studienreise daran teilzunehmen und da kam ich dann tatsächlich zum ersten Mal richtig mit der Batik in Kontakt in Zentraljava in Yogyakarta.
Ja.
Und von da an begann es. Da hatte ich Blut geleckt und bin dann bei der Batik geblieben.
Ja. Und was hat dich daran so fasziniert? Also Batik in dem Sinne von textiler Kunst. Man muss ja tatsächlich auch, um einen Effekt zu erzeugen durch Batik, ja tatsächlich bestimmte Techniken anwenden. Ob das jetzt zum Beispiel durch Wachs ist oder durch etwas, das man faltet und knittert und dadurch etwas zu erzeugen, eine Art von Ausdruck. Aber es ist ja etwas, das man entweder für Kleidung benutzt, als textile Verarbeitung oder eben als etwas, das etwas anderes ausdrückt. Und da wäre die Frage, ja, wie gehst du damit um, also mit dieser textilen, ja, Struktur in dem Sinne als Künstler?
Also, zunächst ist es ja mal die Technik, die mich faszinierte, aber es ist nicht die Technik, die die Indonesier verwenden in der Form der Chanting, des Auftrags des Wachses mit dem Chanting oder mit dem Chab, mit diesem Kupferstempel. Es ging mir in erster Linie damals darum, die Technik einfach von Grund auf richtig zu lernen. Und daraus entwickelte ich dann später meine ganz eigene persönliche Werktechnik, die mit der traditionellen indonesischen Batik-Technik nichts zu tun hat. Der Ansatz war ein künstlerischer, also ich wollte natürlich von der Malerei herkommend die malerischen Prozesse in die Batik mit transponieren.
Yeah.
Und von da an begann ich eben meinen eigenen Stil zu entwickeln.
Ja, genau. Und jetzt kann man sehen, dass du zwar mit Seide arbeitest, aber dass es dann doch so überlappende Formen sind, die aus dieser traditionellen Batik doch heraustreten. Aber was inspiriert dich denn dazu, bestimmte Wesen abzubilden möglicherweise? Ist da was Wesenhaftes?
In erster Linie sind es abstrakte Abbildungen oder Bildnisse, die ich schaffe.
Ja.
Es hat in Anklängen damit zu tun, dass ich informell arbeite. Also
genau.
Das sind wenn ich das mal so etwas umschreiben darf, mit Vorsicht allerdings zu genießen, das sind gesteuerte Zufälligkeiten.
Genau.
Und das Bild entsteht, während ich arbeite.
Ja.
Also ich kann jetzt im Anfangsprozess eines Bildes nicht definitiv sagen, wie es nachher am Schluss aussieht.
Ja.
Schicht für Schicht erarbeitet sich das Bild.
Ja.
Es ist ein Prozess, der sich aus dem Bild heraus ergibt.
Ja.
Und ich arbeite mehr oder weniger ohne jegliche Vorzeichnung. Und auch die Gerätschaften, die ich benutze, sind sehr unkonventionell, indem ich aufgefundene Holzstücke, zum Beispiel, wenn ich am Strand spazieren gehe, am Meer, sehe ich ein Schwemmholzstück, das eine schöne Struktur hat. Und das schneide ich mir zurecht, ohne dass ich das nochmal irgendwie mechanisch bearbeite, sondern belasse es so und nehme das als Druckstock. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip, auf dem sich meine Arbeiten aufbauen. Ne?
Ja. Aber was macht es dann aus? Also, oder wie kommt es dann, dass du ein bestimmtes, sagen wir mal, ein bestimmtes Stück Holz auswählst?
Das ist eine rein intuitive Geschichte, so ähnlich wie ein Objet Trouvé. Man sieht etwas, das springt einen an, es gibt eine schöne Struktur, mit der ich im ersten Blick gar nicht so groß was damit anfangen kann. Ich sammle das und irgendwann ergibt sich daraus ein Werkstück, das ich ganz gerne dann benutze. Ne?
Ja.
Und so ähnlich verhält sich das auch mit den anderen Gerätschaften oder Stempeln, die ich benutze, die aus gefällten Baumstämmen im Urwald in Java benutze, wo dann Holzschädlinge die Strukturen eingefressen haben und dann eben auch sehr ansprechende Strukturen abbilden, die ich dann als Druckstock verwende. Ja. Und insofern ist das, wie ich vorher schon sagte, eine gesteuerte Zufälligkeit, die ich ganz dezidiert einsetze als bildgestaltendes Element.
Ja, dann überlässt du als Künstler sozusagen etwas, die eigene Einwirkung, könnte man sagen, die man selbst vielleicht setzen würde, aber das ist ja dann auch deine Entscheidung.
Ja, sicher, natürlich. Also das ist natürlich dann schon mir als Ausführender sozusagen überlassen, wie ich diese Druckstöcke untereinander kombiniere.
Ja.
Wobei jetzt die Batik rein zufällig gewählt wurde. Es erschien mir als ein sehr interessantes Medium, mich künstlerisch auszudrücken. Es hätte auch irgendwas anderes sein können. Nur Batik war für mich als Werkelement, als Werkstoff so interessant, zumal ich da auch das Textile mit einbinden kann.
Ja.
In den Arbeiten, die jetzt in Hasselhoff ausgestellt wurden, wie du weißt, sind das ja Double Layers. Also ich habe zwei Schichten übereinander aufgespannt, sodass die erste Schicht eine Batik auf Baumwolle war und die zweite Schicht eine Batik auf Transparentseide, Organza, sodass sich beide Motive mischen und auch die Farben mischen, indem der Blick freigegeben wird auf die darunterliegende Schicht. Was natürlich auch so ein leicht holographisches.
Ja. Oh nein, ich glaube, jetzt ist das Telefon das Problem, mit dem wir beinahe gerechnet haben, denn das Telefon könnte tatsächlich abstürzen. Yes.
Thank you.
Test. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Also, es ist Joachim. Genau. Und hier? Hallo?
Jetzt hat er aufgelegt.
Nee. Ja.
Yeah.
Ja, ich bin jetzt wieder da. Irgendwie klappt das nicht.
Genau, aber jetzt haben wir es hinbekommen. Wir sind jetzt on air. Joachim, Okay. Wir haben jetzt die ganze Zeit deine Musik-Playlist durchgespielt, rauf und runter, bis unsere Telefonleitung wieder hier hergestellt wurde. Wir haben jetzt 3:11. Aber sag mal, was hat es mit dieser Playlist eigentlich auf sich?
Oh je.
Die hat ja schon so verschiedene Bezüge zu verschiedenen anderen. Ja, vielleicht auch psychoaktiven Substanzen in einer Weise, die sie vielleicht auch wichtig sind in Indonesien, aber was hat es? Hat es ein bestimmtes Lebensgefühl, dass du damit verbindest, weil du auch seit den 80er Jahren ja in Berlin wohnst? Wie auch immer, wie soll man das einschätzen?
Ich war schon immer so diesem psychedelischen Element der Musik zugewandt. Ich habe mich ganz zu Anfang in den 70ern rauf und runter besoffen gehört an der Amalgama von Pink Floyd. Und dahin tendierte immer so ein bisschen mein Musikgeschmack.
Ja.
Ich gehörte in meiner Klasse zu den Schülern, die nicht unbedingt immer nur Beatles oder Deep Purple oder Rolling Stones hörten, sondern schon damals habe ich mich auf Entdeckungsreise begeben und so etwas fernab den Mainstream mich bewegt und das hat sich bis heute fortgesetzt. Und das ist auch die Musik, die ich während ich arbeite höre. Also das eine bedingt vielleicht das andere, ich weiß es nicht. Tiefenpsychologisch habe ich das noch nicht eruiert, weshalb ich diese Musik und Ähnliches höre. Aber es passt irgendwie. Ja, ich kann es nur so umschreiben, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu können und zu wollen.
Ja,
aber das ist so mein Musikgeschmack. Es ist halt nicht
schon
so
sehr dark.
Gängige.
Also wenn man es genau nimmt, ist es doch sehr dark. Also diese Art von Musikrichtung, oder? Wenn man es genau nimmt, dark im Sinne von, wenn ich mir also Black Angels oder Massacre oder The Dead Young Man. Also was verbindest du eigentlich dann? Vielleicht hat das was mit deiner Herkunft zu tun. Also vielleicht als hier aufgewachsen zu sein in Deutschland. Ich weiß es nicht. Also irgendeine Verbindung muss es ja auch zu Indonesien geben. Aber ich meine, deine Musikrichtung lässt darauf schließen, dass du irgendwie ein Problem hast, vielleicht mit Deutschland. Hast du dich deshalb vielleicht auch für Batik entschieden? So etwas so, weißt du, Batik, da würde man immer sagen, ey, Batik ist doch voll harmlos. Also was kann da passieren? Es ist einfach nur der Umgang mit Stoffen. Nichts wird irgendwie verletzt oder was auch immer. Es ist diese Behutsamkeit, die wichtig ist bei dem Umgang mit Stoffen, oder? Textiler Art.
Batik hat in erster Linie, und das habe ich in Indonesien gelernt, so einen meditativen Akt.
Ja.
Es ist keine schnelle Technik. Ja. Es ist nicht so vergleichbar mit einer Alla Prima-Malerei, sondern die Werkprozesse sind sehr, 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 sehr langsam. Ja.
Ja.
Und für mich ist das Arbeiten mit der Batik durchaus meditativ. Ja.
Ja.
Und vielleicht höre ich deshalb diese Musik. Das hat nichts mit Dark oder sowas zu tun, sondern diese Musik ist halt
meditativ.
Ja, also im weitesten Sinne würde ich das mal so sagen. Ja.
Ja.
Gerade zum Beispiel Beggars Opera ist so ein Beispiel, ja, das ich sehr gerne höre während der Arbeit. Alles Musiken aus den 60er, End-60er, Anfang-70er, da bin ich irgendwo auch hängen geblieben, nach wie vor. Ja.
Ja.
Obwohl es, wenn wir schon noch über Musik jetzt ein bisschen reden, Sharon van Etten ist eine ganz junge Interpretin,
genau,
die mir auch sehr zusagt. Ja. Oder Angel Olsen zum Beispiel, ja, ja. Oder White Oak, ja.
Ja.
Das sind ganz junge Musiker, die ganz spannende Musik machen.
Ja. Ja. Unser 13th Floor Elevator zum Beispiel. Also
ja,
ich habe dieses Stück nicht gefunden, dieses You're Gonna Miss Me. Also welche, ja. Weil ich habe nur die Tracknummern Spur 01, 02, ja. 03, 04. Welche Spur ist denn das? Dann kann ich das noch zum Schluss spielen, zum Beispiel.
Ja, das
You're gonna miss me.
Genau.
You're gonna miss me.
Ja.
Vielleicht sollten wir da jetzt noch mal kurz auch auf die Ausstellung eingehen mit Harry Dono. Also ich meine, Harry Dono hast du ja auch kennengelernt schon vor Jahren. Und wie war das jetzt für dich eigentlich, dass hier in Frankfurt zur Buchmesse Ehrengastland Indonesien hier ausgestellt habt mit 1965 Sorry is not enough und was war das für dich? Also
in erster Linie ein sehr spannendes Zusammentreffen, weil im ersten Blick, und etliche haben mich gefragt, wie ging das zusammen, so etwas völlig Konträres, meine Arbeiten und seine Installation zusammen. Wir beide empfanden das als äußerst spannend, diese Mischung, die im ersten Blick scheinbar nicht so zusammengeht. Für ihn war natürlich die Intention in seiner Installation Teaching the Book einzugehen auf die Vorkommnisse von 1965 bis 67, dieses Genozid unter Suharto. Insofern in Anführungszeichen gesetzt ist das, was ich beisteuerte zu der Ausstellung, nicht politisch, ja, ganz klar. Ja. Wobei das nicht heißen soll, dass ich mich nicht persönlich da involviert sehe und mich ganz entferne von diesen Vorkommnissen, die wir ja im Augenblick weltweit haben.
Ja,
das
genau.
Ist ja nicht nur ein
40
Thema,
Millionen
das Indonesien betrifft.
Sind auf der Flucht. Und in Indonesien waren es 2 Millionen,
und das hat ja noch kein Ende. Also es steht immer noch das Osttimor-Problem im Raum.
Genau.
Und was im Augenblick so gar nicht...
Diese Urwälder, der Urwald, der abgebrannt wird, ich meine, was ist das denn? Also
ja, das gibt es aber schon seit 20 Jahren fast. Ja.
Oh mein Gott.
Das Problem, was die im Augenblick haben, ist, dass das völlig aus dem Ruder läuft.
Ja.
Und dass unterhalb des Primärdschungels gibt es so Torfschichten. Und die brennen dann weiter, die kriegt man einfach nicht gelöscht. Ja, und das ist das große Problem im Augenblick. Aber
97,
als ich 97 in Indonesien war, konnten wir nicht fliegen, weil das gleiche Problem herrschte wie jetzt im Augenblick. Ja, die Luft ist voll von Qualm und Schwebstaub.
Okay.
Und kein Flieger steigt da in die Luft, weil in 0,0 die Turbinen sich zusetzen. Ja, und
das ist ja auch nicht gerade tourismusfreundlich, oder? Dabei hat man doch jetzt 100 neue Hotels irgendwo in Jakarta oder wo auch immer gebaut oder auf Bali oder wie auch
innerhalb
immer.
Innerhalb eines Jahres. Ja.
Das kann nicht sein, oder? Wie geht das? Wer soll denn da hinkommen? Und warum? Die Tourismusströme werden vielleicht demnächst Flüchtlingsströme aufgrund der Klimakatastrophen, denen wir entgegensehen, oder?
Möglicherweise, das möchte ich so nicht ausschließen. Aber
auch mit der Batik hat man Zeit abzuwarten oder Tee zu trinken vielleicht, bevor die nächste Katastrophe kommt.
Möglicherweise geht das ja.
Point of light in the dark.
Genau, ja.
Ja, nee, wunderbar.
Um auf die Ausstellung zurückzukommen, wir beide im Nachhinein in den Gesprächen, die wir dann noch führten, war das so der erste Ansatz. Und das wird irgendwie sich weiter treiben, dass wir beide, wenn sich die Möglichkeit bietet, wieder diese Art der Ausstellung weiter treiben.
Ja. Ich finde auch, das sollte man mal in Berlin fortsetzen. Also gerade weil ihr doch auch einen Bezug zu Berlin habt. Ich finde, das passt auch sehr gut dahin.
Wir werden sehen, was sich zukünftig ereignet. Denn, wie ich schon sagte, bei diesem kleinen Vortrag in Haselhoff, ist die Akzeptanz Akzeptanz dessen, was Batik sei, innerhalb der Kunst eine sehr geringe. Immer noch diese Kunsthandwerkschiene.
Aber es kommt drauf an, also weil viele Künstler arbeiten jetzt so, weil es geht ja nicht darum, es kommt ja wirklich drauf an, was man auch ausdrückt oder von welchem Punkt aus man startet, also Point of Light in the Dark, wie auch immer.
Ja, ja.
Das ist ja entscheidend. Aber wir sind jetzt gleich am Ende der Sendung, wir haben noch 2 Minuten. Sag mir doch nochmal dieses Stück You're Gonna Miss Me, welche Spur ist denn das nochmal? Nummer 11, 12, 13? Von 13's Floor Elevator.
Rat, Felicia.
Kein Problem. Dann spiele ich einfach Spur Nummer 14. Oder würdest du sagen, 13 ist besser? 13.
Jedes Lied dieser etwas schrägen Truppe ist hörenswert und insofern kannst du eigentlich spielen, was du möchtest.
Okay, cool. Ja, wunderbar. Hey, also super, dass wir jetzt noch hier telefonisch zusammengekommen sind. Wunderbar. Joachim Blank.
Ja.
Und über textile Kunst und Batik kann man dann ja sich auch weiter entweder über deine Webseite und auch verschiedene Dokumentationen und Publikationen informieren, okay?
Genau.
Okay. Dann
gut, Felicia,
vielen Dank.
Ich danke.
Ich danke auch.
Und ja, weiterhin viel Erfolg mit der Sendung.
Hey, und viel Erfolg mit Batik. Bis bald.
Ja, danke. Danke. Ich bemühe mich.
Hey, come on. Bis bald.
Ja.
Ciao.
Ja. Ciao.
Ciao. Don't tell